Also gut, bei dieser Folge komme ich gleich am Anfang ein bisschen ins Schwärmen. Schon wieder, denkt ihr jetzt vielleicht, aber was das kulturelle Angebot angeht, vor allem im klassischen Sinn, da ist München einfach überragend. Woran das liegt?
Also ein so dichtes Kulturcluster haben wir europaweit ansonsten nicht. Aber ich bin natürlich glücklich, wenn ich hier durchlaufe und innerhalb von 10 Minuten an 18 Museen und Ausstellungshäusern vorbeilaufen kann. Das ist im Grunde genommen total Irrsinn und ich genieße es sehr.
Sagt Laura Schieferle vom Münchner Kunstareal. Und in ganz München gibt es sogar über 80 Museen, davon über 30 Kunstmuseen, zu denen man meistens einfach hinlaufen kann. Dieser Irrsinn macht München für Laura zur Top-Kulturstadt. Für den Regisseur und Intendanten Christian Stückel liegt es dagegen, wie sollte es bei einem Theatermacher auch anders sein, an der Politik.
In München ist es so, dass sich der Staat und die Stadt, die haben sich da gebettelt. Die Stadt möchte genauso ihr großes Orchester haben wie der Staat. Das war mit den Theatern das Gleiche. Also das Residenztheater war immer das Staatstheater. Die Kammerspiele waren immer das städtische Theater. Die Stadt hat ihrs und der Staat hat seins auf dem Tablett vorausgetragen. Und deswegen gibt es da eigentlich eine relativ große Dichte von Kultur, weil einer besser sein wollte wie der andere.
So eine Konkurrenz gibt es in Stadtstaaten wie Berlin und Hamburg natürlich nicht. München hat jedenfalls 5 staatliche und dann noch 3 städtische Theater und über 50 private Bühnen. Und was sagt unser Vertreter der Musik, Sir Simon Rattle, als Stardirigent des BR-Sinfonieorchesters, einer der vielleicht 5 besten Orchester der Welt? Ja, erstmal, dass es in München noch 2 weitere Weltklasse-Orchester gibt.
Munich is of course an extraordinary cultural capital and powerhouse. The kind of tradition we have in this city means we have 3 world-class orchestras, including BRSO, the Munich Philharmonic, and the Munich Opera Orchestra. There is, of course, no denying the power of a long history and a deep investment and involvement in the arts in Munich, right from when, as capital of Bavaria, the royal court was profoundly involved with music and culture in any way.
Für den Briten sind die Royals, die lange Tradition und die Förderung der Künste über Jahrhunderte dafür verantwortlich, dass München so viel zu bieten hat. Und was sage ich? Ich sage erstmal Servus und herzlich willkommen zu Einfach München. Ich bin Flo Scheirer. Ich bin hier geboren, also ein echtes Münchner Kindl, wie man hier sagt. Und ich liebe diese Stadt. Allein, wie sie da liegt. Im grünen Voralpenland mit den Seen und dem Blick auf die Alpen unter einem weiß-blauen Himmel. Geradezu theatral, diese Komposition. Wie gemalt. Aber unter der glitzernden Oberfläche steckt die Stadt voller Eigenheiten und Widersprüche. Sie verändert sich ständig und schafft es doch, durch ihre Tradition sie selbst zu bleiben. Ein paar dieser Mythen, Menschen und Geschichten möchte ich gemeinsam mit euch aufspüren, damit ihr euer ganz eigenes München kennenlernen und richtig genießen könnt. Ob im Theater, der Oper, bei Konzerten oder im Museum. Und deshalb wollt ihr jetzt wahrscheinlich eine Antwort, wer von den dreien, Laura, Simon oder Christian, nun recht hat. Ist München kulturell so spannend wegen der langen Tradition und Förderung? Oder weil einfach so unheimlich viel so nah beieinander liegt? Oder aus politischen Gründen? Die langweilige Antwort wäre, alle drei haben recht. Und das haben sie auch. Aber da gibt's noch wen, der oder die genauso wichtig ist. Und das seid ihr, das Publikum. Denn ohne die vielen Münchnerinnen und Münchner, ohne die vielen Besucherinnen und Gäste, wären die Konzertsäle, Theater- und Opernsitze, die Museumsräume und Off-Locations leer. Und dann wäre es mit der Kultur bald vorbei. Aber wie gelingt das München jetzt, die Menschen seit so langer Zeit auf so hohem Niveau für all das zu begeistern? Ich frage Sarah Zaklul, sie ist 27 und genießt das Münchner Angebot in vollen Zügen. Denn sie liebt Theater, Museen und vor allem die Oper.
Ach, daran gefällt mir einfach, das ist so ein bisschen der Glanz einer fast schon vergangenen Epoche. Aber wenn man sie modern interpretiert, dann haben sie durchaus heute auch noch eine wichtige Message zu sagen. Und besonders spannend finde ich, wenn sich manchmal die neuen Inszenierungen sogar trauen, in Widerspruch zu setzen mit dem, was ursprünglich mal die Aussage der Kern von der Oper war. Weil es einfach zeigt, dass es eine wunderschöne Kunstform ist, die sehr erfüllt, die wirklich anrührt. Also es passiert mir auch nur in Opern, dass ich tatsächlich mal zu Tränen gerührt bin. Zuletzt bei Rusalka.
Ich treffe Sarah am Gärtnerplatz. Der ist abends immer sehr belebt, weil es hier so viele Bars und Kneipen gibt. Und es gibt das Staatstheater am Gärtnerplatz mit Säulen im klassischen Stil und einer breiten Freitreppe. Vor der stehen wir gerade.
Was hast du denn heute angeschaut?
Stravinsky in Paris im Gärtnerplatztheater.
Ah ja, da sieht man auch das Plakat. Und hat sie gefallen?
Ja, war heute Premiere, hat mir gefallen.
Wie oft gehst du denn in die Oper oder ins Theater so im Monat?
Ich würde sagen, so 2 bis 3 Mal im Monat. Ich bin aber auch in der privilegierten Lage, dass ich Mitglied bin bei den jungen Opernfreunden. Da kann man sehr, sehr günstig, großer Tipp, sehr günstig Karten erwerben, wenn man unter 30 ist. Genau, ich bin ansonsten noch gerne in der Kunsthalle. Die Kunsthalle finde ich super, weil sie so zentral ist. Weil man einfach mal so in der Mittagspause, das mache ich auch tatsächlich manchmal, reingehen kann. Sie macht niederschwellige und schöne Angebote. Also es ist nicht so, dass man sich davor extra lange anlesen muss, was da jetzt zu sehen gibt, sondern es gibt sozusagen Ad-hoc-Kunst, die sich sofort erschließt, wenn man davor steht. Das gefällt mir an den Ausstellungen in der Kunsthalle. Und ich überlege auch aktuell, ob ich dem jungen Freundeskreis des Hauses der Kunst beitreten soll, einfach weil die auch nochmal sehr exklusive Veranstaltungen haben. Ich würde auch nicht uneingelesen Ausstellungen im Haus der Kunst angucken, weil mir sonst gar nicht kommen würde, welche Interpretationsmöglichkeiten es alles so geben kann und was da alles, sagen wir mal, für Musik da drin steckt. Was ich aber auch am Haus der Kunst mag, ist, es ist sehr gut kuratiert in dem Sinne, dass es einen schön an der Hand nimmt. Also es erschließt einem sozusagen neue Deutungsmöglichkeiten, an die man am Anfang gar nicht so gedacht hätte. Und das finde ich eben das Spannende am Haus der Kunst.
Ihr hört, die Sarah ist richtig viel unterwegs. Ich finde, sie hat die Kunsthalle sehr treffend beschrieben und auch das Haus der Kunst. Das liegt am Englischen Garten, gleich neben der Surfstelle am Eisbach und wurde ursprünglich 1933 von Hitler als Haus der deutschen Kunst in Auftrag gegeben, mit monumentaler neoklassizistischer Architektur als Symbol für die NS-Kunstpolitik. Heute ist es einer der wichtigsten global agierenden Zentren für Gegenwartskunst. Ein Museum ohne eigene Sammlung, das sich auf wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Kunst spezialisiert hat. Mir ist noch die große Ausstellung von Ai Weiwei aus dem Jahr 2009 in Erinnerung. Viel früher, mit 10 Jahren, habe ich dort im Haus der Kunst zum ersten Mal gecheckt, wie viele Museen es wirklich in München gibt. Da habe ich mit 2 Freunden dort ein Quiz gemacht. Und um die Fragen zu beantworten, mussten wir in verschiedene Museen in der Nähe sausen und spezielle Ausstellungsstücke finden. Im Bayerischen Nationalmuseum haben wir eine Ritterrüstung bestaunt. Wir haben uns vor der Moorleiche im Archäologischen Museum gegruselt und in der Sammlung Jacques, den Hirtenknaben, ein Gemälde des Münchner Malers Franz von Lehnbach gefunden. Kann ich mich heute noch gut dran erinnern. Und auch Sarah sagt, die Programme, speziell für junge Leute, waren total wichtig für sie, als sie vor 10 Jahren nach München gezogen ist. Sowohl bei der Kunst als auch bei der Oper.
Vor allem hört man auch immer wieder, dass die Jugendprogramme von der Stadt München oder den Münchner Häusern echt besonders sind. Zum Beispiel in London gibt es das gar nicht. Da gibt es einfach keinen jungen Freundeskreis und das finde ich schon schade. Weil es einfach tatsächlich dann die Oper so elitär bleibt, wie sie schon immer war und dann irgendwann halt vielleicht auch kein neues Publikum mehr ranwächst.
Ja, weil es dann halt auch einfach zu teuer ist.
Es ist dann einfach, genau, es ist dann einfach zu teuer, beziehungsweise wenn man nie die Oper als seinen Lebensbestandteil hat schätzen lernen, dann ist man halt auch irgendwann nicht bereit, 200-300 Euro auszugeben, weil warum? Also für eine Kunstform, mit der ich nichts anfangen kann, weil ich mich damit noch nie auseinandergesetzt habe, da ist es mir dann halt vielleicht nicht wert. Aber bei anderen popkulturellen Konzerten, ich weiß nicht, Taylor Swift war jetzt hier groß in München, Adele, will ich nicht wissen, was die Karten gekostet haben. Also das Geld ist sozusagen schon da in den Taschen. Man muss halt nur wissen, für was es sich lohnt, es auszugeben. Und genau das lernt man halt durch diese jungen Opernfreundprogramme.
Ihr habt schon verstanden, worauf ich hinaus will. Ein breites Publikum für anspruchsvolle kulturelle Angebote, das muss man sich erstmal erarbeiten. Und das macht München scheinbar recht gut. Und auch schon lange Zeit. Zu tun hat das interessanterweise mit den beiden Lieblingsmuseen von Sarah. Im ersten findet ihr Bilder von alten Meistern wie Albrecht Dürer, Leonardo da Vinci, Rembrandt und die weltweit größte Rubens-Sammlung.
Ich bin auch ein großer Fan von der alten Pinakothek. Ich glaube sogar, dass ich da morgen vielleicht, as we speak, plane ich da morgen sogar hinzugehen. Ich mag einfach wahnsinnig diese großen Bilder, diese Schinken. Da kann man wirklich stundenlang davor stehen und sich da drin verlieren. Was ich aber auch sehr schätze, ist ja ziemlich in der Nähe, auch am Königsplatz, die Glyptothek. Die finde ich tatsächlich ein Geheimtipp. Also die ist wunderschön, hat auch einen tollen Audioguide, den kann ich sehr empfehlen. Ist allein schon das Gebäude einfach architektonisch schön und dann eben wird auch über die Antike eben berichtet durch die Skulpturen, die da ausgestellt sind. Also ich mag sehr gerne die antiken Bezüge und dafür ist natürlich die Glyptothek auch top.
Antike Statuen, das klingt jetzt so ein bisschen nach dem ältesten Museum der Welt. Ist es auch, also fast. Warum die Glyptothek für München so wichtig ist, erklärt euch gleich Laura Schieferle vom Münchner Kunstareal. Wir treffen uns am Futuro. Wer dieses kleine, runde, UFO-ähnliche Haus auf Stelzen eines finnischen Architekten einmal gesehen hat, vergisst es sicher nicht mehr. Der perfekte Treffpunkt zwischen all den Museen.
Auf der einen Seite ist die Pinakothek der Moderne, die man an ihrer Sichtbetonarchitektur erkennen kann. Dann vor mir die alte Pinakothek mit dem roten Backstein. Und auf der anderen Seite das Museum Brandhorst. Und hier ist noch das Futuro und da ist Laura. Hallo.
Hallo, hallo, grüß dich. Also ich bin Laura Schieferle, ich bin die Geschäftsstellenleiterin vom Kunstareal. Das Kunstareal ist eine Gegend, ein Teil der Maxvorstadt mitten in München und zeichnet sich dadurch aus, dass wir hier auf ganz, ganz dichtem Raum ganz viele Museen, Kultureinrichtungen und Hochschulen haben.
In München gibt es, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, über 80 Museen, davon über 30 Kunstmuseen. Und dazu kommen wechselnde Zwischennutzungen, private Galerien und Ateliers. Um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu machen, wurde vor ein paar Jahren das Kunstareal ausgerufen, das 18 Museen und über 20 Galerien zusammenfasst, weil sie ganz nah beieinander liegen. Darunter die drei Pinakotheken, das Museum Brandhorst, die Glyptothek, das Museum für ägyptische Kunst und das Lehnbachhaus. Eine komplette Liste mit Karte und weiteren Infos findet ihr unter kunstareal.de.
Ich war jetzt noch in keiner anderen Stadt, wo ich so viele Museen auf einem Fleck in der Qualität auch erleben konnte. Oder einfach nur, für mich ist normal, weil ich halt aus München bin.
Also das Stichwort Qualität, was du gerade genannt hast, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und was wirklich auch wichtig ist, ist nochmal zu verstehen, wie dicht das hier alles ist. Also wir stehen jetzt wirklich an einem Ende quasi zwischen Museum Brandhorst und Alter Pinakothek und wir könnten jetzt in guten 5 Minuten zum Lehnbachhaus laufen. Und auf dem Weg kommen wir dann noch an diversen Universitäten vorbei und am Abgussmuseum und so weiter. Also das ist schon enorm.
Und was ich auch mag am Kunstareal, die Wiesen zwischen den Museen werden im Sommer für Sport und zum Abhängen genutzt. Und unter dem Vordach der Pinakothek treffen sich Tango und Breakdancer. Das ist kein steriler Ort, wo einen Securities wegschicken. Dieser Ort gehört den Menschen und die Menschen nutzen ihn. Aber wie ist es eigentlich zu dieser einzigartigen Ansammlung von Museen gekommen? Die Geschichte beginnt im 19. Jahrhundert mit einem bayerischen König, der eine ziemlich revolutionäre Idee hat. König Ludwig I. Nicht zu verwechseln mit dem Märchenkönig Ludwig II. Vom Schloss Neuschwanstein. Ludwig I. regiert von 1825 bis 1848 und ist völlig verrückt nach Kunst und Architektur. Er prägt die Stadt München an vielen Stellen. Von den beiden Hofarchitekten Leo von Klenze und Friedrich von Gärtner lässt er ganze Stadtteile neu bauen, wie das Gärtnerplatzviertel oder die Ludwigstraße. Und er liebt die Antike. Womit wir wieder bei der Glyptothek wären, die mit ihren ionischen Säulen wie ein griechischer Tempel aussieht. Es ist das erste Museum, das Ludwig I. bauen lässt und eines der ersten öffentlichen Museen in Deutschland überhaupt.
Also tatsächlich los ging es, oder so der erste Kern, wenn wir jetzt vom Kunstareal sprechen, ist eigentlich die Eröffnung der Glyptothek 1830 gewesen. Dann kurze Zeit später hier, wir schauen gerade auf das sogenannte Klenze-Portal, die alte Pinakothek. Beide Gebäude, also Glyptothek und alte Pinakothek, sind von Leo von Klenze in Auftrag gegeben von König Ludwig I. Und damit ging es los.
Warum hat König Ludwig I. die Glyptothek und dann die Pinakothek in Auftrag gegeben?
König Ludwig I. wollte tatsächlich seine Kunstsammlung zugänglich machen und hat mit der Glyptothek das erste öffentlich zugängliche Museum in München geschaffen. Zeitgleich ist auch eines in Berlin entstanden. Aber die Idee war tatsächlich, dass man sagt, ich möchte der Bürgerschaft ermöglichen, dass sie meine Kunstsammlung sieht. Und dann haben wir eben die antiken Skulpturen in der Glyptothek. Und dann kam die alte Pinakothek für die alten Meister. Und dann irgendwann die Überlegung, und jetzt brauche ich aber, damit meine alten Meister mit der damals zeitgenössischen Kunst sich unterhalten können, auch noch die neue Pinakothek. Und so ist es hier entstanden.
Das war damals revolutionär, denn vorher konnten nur adlige und sehr reiche Leute Kunstsammlungen besichtigen. Aber Ludwig I. öffnet seine private Sammlung für alle. Auch die Architektur wirkt museal. Das ganze Ensemble am Königsplatz ist geprägt von König Ludwigs Begeisterung für das antike Griechenland.
Die Glyptothek ist quasi ein Teil des sogenannten Isar-Athens. Und diesen Begriff kennen vielleicht viele nicht, aber wir haben rund um den Königsplatz tatsächlich drei Gebäude, die sehr griechisch anmuten. Warum? König Ludwig I. war schwer verliebt in Athen als Stadt und hat sich einfach überlegt, was ich da an Baukunst sehe, das hätte ich doch auch gerne bei mir in München.
München ist Anfang des 19. Jahrhunderts weder militärisch noch wirtschaftlich besonders bedeutend. Und das, obwohl Bayern doch 1806 zum Königreich wird. Also beschließt Ludwig I. seine Hauptstadt zur Stadt der Kunst und Wissenschaft zu machen, zu einem Isar-Athen, wie man am Königsplatz beeindruckend sehen kann. Interessantes Detail, als Griechenland sich von den Osmanen befreit, erkennt Ludwig I. das unabhängige Griechenland als einer der ersten an. Mit ordentlich Lobbyarbeit gelingt es, seinen Sohn Otto, damals erst 16 Jahre alt, 1832 zum ersten König von Griechenland zu machen, was er tatsächlich 30 Jahre bleibt. So gibt es viel Austausch zwischen Bayern und Griechenland. Die Glyptothek ist übrigens auch heute noch das einzige Museum weltweit, das ausschließlich antike Skulpturen zeigt. Und die sind teilweise über 2000 Jahre alt.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann ich hier ja eine Reise durch Jahrhunderte von Kunst machen, oder?
Jahrtausende sogar, tatsächlich. Und es klingt natürlich immer so marktschreierisch, aber es ist tatsächlich so. Also jetzt haben wir über die Antike ja schon gesprochen, aber wir haben ja auch das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst hier im Kunstareal. Und dort sehen wir tatsächlich Werke, die mehrere Jahrtausende alt sind. Und deswegen sagen wir auch immer, das Kunstareal beherbergt Werke aus 5 Jahrtausenden. Ist auch richtig so.
Stellt euch vor, ihr startet bei ägyptischen Mumien und Pharaonenschätzen, die 4000 Jahre alt sind. Dann geht's weiter zu griechischen und römischen Skulpturen in der Glyptothek. In der alten Pinakothek seht ihr Meisterwerke der Renaissance und des Barock, Dürer, Rubens, Leonardo da Vinci. In der neuen Pinakothek Werke aus dem 19. Jahrhundert. Und die Pinakothek der Moderne zeigt Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Im Museum Brandhorst findet ihr zeitgenössische amerikanische Kunst und sehr aktuelle und zeitgenössische Werke gibt es, wie schon erwähnt, auch immer im Haus der Kunst. Das gehört zwar nicht offiziell zum Kunstareal, ist aber auch nicht weit. Ich persönlich liebe auch das städtische Lehnbachhaus, denn hier befindet sich eine Sammlung, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt.
Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte etwas sehen, was es sonst nirgendwo auf der Welt gibt, dann würde ich definitiv sagen, das münchnerischste Museum ist das Lehnbachhaus, weil es einfach mit seiner Sammlung Werken des Blauen Reiters ein absolutes Alleinstellungsmerkmal hat und das finden wir wirklich nirgendwo auf der Welt. Das war eine Bewegung, Avantgarde-Bewegung, 1900 und folgende Jahre und diese große, große Sammlung im Lehnbachhaus geht zurück auf eine Schenkung von Gabriele Münter, die war bis 1914 die Partnerin von Kandinsky und hat dann zu ihrem 80-jährigen Geburtstag in den 50er Jahren entschieden, dass sie diese Sammlung ans Lehnbachhaus übergibt und es sind über 1000 Werke.
Der Blaue Reiter, das war Künstler wie Wassily Kandinsky, Franz Marc, August Macke und Gabriele Münter, die Anfang des 20. Jahrhunderts in München und im Voralpenland leben. In der Einfach-München-Folge zu Ausflügen ins Umland erzähle ich euch mehr über Franz Marc, der vor allem für seine Tierbilder bekannt ist. Münters Schenkung macht das Lehnbachhaus mit einem Schlag zu einem Museum von Weltrang. Denn der Blaue Reiter revolutioniert Anfang des 20. Jahrhunderts die Kunst. Kandinsky gilt als einer der Begründer der abstrakten Malerei und hier findet ihr die weltgrößte Sammlung dieser Künstlergruppe. Also, wenn ihr nur einen Tag in München habt und etwas sehen wollt, das es nur hier gibt, dann ab ins Lehnbachhaus. Diese Villa neben dem Königsplatz zeigt auch, zu welchem Reichtum es Münchner Maler im 19. Jahrhundert bringen. Besonders die drei Münchner Malerfürsten, Franz von Stuck, Friedrich August von Kaulbach und eben Franz von Lenbach. Alle drei geadelt und alle bauen sich prächtige Villen. Die Villa Stuck ist heute auch ein Museum. Und sie unterrichten an der Königlichen Akademie der Bildenden Künste. Die wiederum ist eine der frühesten deutschen Kunstakademien und wird von Ludwig I. und seinen Nachfolgern stark gefördert. Es entwickelt sich in der Malerei eine europaweit einflussreiche Münchner Schule. Und München gilt bis zu Beginn des Ersten Weltkriegs als führende Kunststadt in Europa. Für die zeitgenössische Kunst des 19. Jahrhunderts, vor allem der Romantik und der Münchner Schule, lässt König Ludwig I. 1854 die neue Pinakothek bauen. Das Gebäude, das fast genauso aussieht wie die alte Pinakothek, wird aber im Zweiten Weltkrieg zerstört. Der postmoderne Neubau von 1981 wird gerade saniert. Aber es gibt ja auch noch die Pinakothek der Moderne.
Also natürlich hier, wo wir jetzt direkt vor der Pinakothek der Moderne stehen, hat man einfach viel Auswahl unter einem Dach. Ja, hat einfach die kürzesten Wege. Und wenn man jetzt auch mit Begleitung kommt und die eine Person sagt, mich interessiert jetzt vor allem die Sonderausstellung im Architekturmuseum und die andere sagt, nee, ich möchte jetzt eher die Grafik angucken oder das Design, dann kann man hier einfach unglaublich viel entdecken. Und ja, natürlich kann man hier auch gut einen ganzen Tag verbringen. Es gibt auch ein Café und man kann eine Pause machen und einen kleinen Spaziergang. Also wenn jemand sagt, ich möchte eigentlich nur in ein Haus gehen, aber möglichst viel erleben, würde ich definitiv die Pinakothek der Moderne empfehlen.
Ein Gebäude, vier verschiedene Museen, so das Konzept von 2002. Hier findet ihr moderne Kunst, Grafiken, Design und sogar ein Architekturmuseum. Auf der Homepage der staatlichen Gemäldesammlung und auf kunstareal.de könnt ihr vorher schon schauen, was es wo zu sehen gibt. Am Ende unseres Gesprächs verrät mir Laura dann noch ihre beiden aktuellen Lieblingskunstwerke in München. Eins davon hängt mitten in der Stadt und wird doch oft übersehen, obwohl täglich Hunderte von Menschen daran vorbeifahren.
Wir haben direkt hier um die Ecke der Pinakothek der Moderne an einem Gebäude ein Werk angebracht von Benjamin Bergmann. Das ist ein Münchner Künstler. Das ist im Prinzip ein Basketballkorb, der ganz, ganz oben am Gebäude angebracht ist. Und dieses Werk heißt Never Ever. Und ich habe immer den größten Spaß daran, die Barerstraße entlang zu laufen. Und dann kommt eine Tram und ich sehe die Leute in der Tram und die gucken aus dem Fenster und gucken nach oben. Und man sieht die förmlich denken, ah ja, da oben ist ein Basketballkorb. Und dann denkt man, jetzt beobachte ich die weiter und dann sieht man, wie die plötzlich denken, Moment mal, da oben ist doch kein Basketballkorb. Und es macht mir so einen Spaß zu sehen, wie Kunst am Bau oder auch Kunst im öffentlichen Raum die Leute einfach manchmal auch so aus ihrem Alltag reißt. Und ja, wie man so unverhofft quasi auch an die Kunst gerät.
Also schaut euch mal um, wenn ihr im Kunstareal seid, ob ihr den Never Ever Basketballkorb findet. Und auch an Lauras zweitem Lieblingskunstwerk läuft man schnell mal vorbei.
Obwohl wahrscheinlich mein Herz eher an der zeitgenössischen Kunst hängt, muss ich sagen, dass ich momentan ein Werk habe und es ist das Werk von Hieronymus Bosch in der alten Pinakothek, das mich einfach immer wieder hinzieht. Ich rede jetzt gerade von dem Fragment des jüngsten Gerichts, welches in der alten Pinakothek zu sehen ist. Das Werk, was wir jetzt an der Wand hängen haben, ist nur so, sag mal, ungefähr 60 mal 100 Zentimeter groß und ist eben ein Fragment. Also im Original waren das 2-3 Meter ungefähr. Und es ist im Endeffekt schon sehr dunkel und dann geht man näher hin und dann gibt's aber ganz leuchtende Mäntel, da gibt's einen ganz grünen Tierkopf und ich könnte da stundenlang davor stehen, einfach weil ich dann auch manchmal so schmunzeln muss, weil allein die Gesichter so gemalt sind, dass man sagt, ich habe das Gefühl, ich glaube, ich weiß, was der gerade denkt oder so. Also das hat schon ein bisschen was so Emoji-haftes vom Handy. Also ich finde das total faszinierend. Also das ist momentan so ein Favorit, wo ich jedes Mal, wenn ich in der alten Pinakothek bin, mir denke, ach, da gehe ich jetzt noch schnell vorbei und guck's mir nochmal an.
Und das mache ich dann auch. Die alte Pinakothek liegt ja auf der anderen Straßenseite und da war ich auch schon länger nicht mehr drin. Gleich oben am Ende der Treppe im ersten Raum rechts neben der Tür findet ihr das jüngste Gericht von Hieronymus Bosch, beziehungsweise eines seiner Schüler. Und ich bin wirklich fasziniert.
Also ich stehe jetzt vor diesem Fragment einer Darstellung des jüngsten Gerichts von 1515, 1520. Und das ist ja wirklich ein bisschen wie so ein Wimmelbild des Grauens. ganz dunkel der Hintergrund, aber strahlend in den Vordergrund dann mit hellen Farben eben diese Figuren zu sehen. Hier wird gerade ein Mensch von einem riesigen Monsterfisch verschluckt. Reptilienartige Menschritterwesen hier da oben. Das ist auch so ein geflügeltes Teufelswesen. Es ist grauenhaft, aber es hat irgendwie auch Humor. Es ist halt auch wahnsinnig vulgär. Fast auch wie ein Comic. Ein unglaubliches Teil. Und ja, genau wie Laura beschrieben hat, da kann man immer wieder hingehen. Immer wieder was Neues entdecken. Also, wenn ihr in der Nähe seid, schaut es euch an, ist irre.
Und wenn ihr schon mal in der alten Pinakothek seid, dann lasst euch auch den Höllensturz der Verdammten von Rubens nicht entgehen. Auch auf diesem 2x3 Meter großen Bild stürzen die Verdammten in die Hölle, aber ganz anders als bei Bosch. Das ist übrigens auch das Lieblingsbild von Sahara am Lieblingsort von Dirigent Sir Simon Rattle, wie er mir im Interview erzählt.
There is one particular escape, which I love. Alte Pinakothek, the moderne and the neue. And this is a collection of art almost unrivaled in Europe. That's one of my favorite escapes.
Auch der britische Dirigent ist der Meinung, so eine kulturelle Vielfalt und so ein Publikum entsteht nicht über Nacht, sondern ist Ergebnis einer langen Tradition, auch in der Musik.
For centuries, composers have been supported, opera houses have been built, musical institutions have been funded. It's a very unusual atmosphere as well, because due to its geographical placing, the links with Italy and Austria make it a very special mixture of cultures, even compared to the rest of Germany.
Was München vom Rest Deutschlands unterscheidet, ist für Rattle die Nähe zu Österreich und Italien. Das sieht man zum Beispiel an der Ludwigstraße, die Ludwig I. schon plant, bevor er überhaupt König ist, und die seine Liebe zu Italien zeigt. Bei meinem ersten Besuch in Florenz habe ich dort überall Gebäude gesehen, die ich aus München kenne, zum Beispiel die Feldherrnhalle. Neben der steht in München die gelbe Theatinerkirche, die 1675 den Beginn des italienischen Barocks in Bayern markiert. Gebaut haben sie Kurfürst Ferdinand Maria und seine Frau Henriette Adelheid von Savoyen, die aus Turin stammt. Sie prägt mit ihrer italienischen Herkunft die bayerische Architektur und die Kunst und Musik am Hof für viele Jahrzehnte und ist auch wesentlich am Bau von Schloss Nymphenburg beteiligt. Die beiden lassen sich außerdem in einem riesigen Partyboot, dem Buzentaur in venezianischem Stil, zu barocker Musik über den Starnberger See fahren. Mehr dazu in der Podcast-Folge zu Ausflügen ins Umland. Und die beiden gründen das erste feste Opernhaus in Deutschland. Schon 100 Jahre früher kommt ein echter Superstar an den Münchner Hof, Orlando di Lasso, dessen Statue in München jeder kennt. Das liegt aber gar nicht an dem Renaissance-Komponisten, sondern an Michael Jackson. Dem haben Fans auf dem Sockel der Statue nämlich ein Memorial mit Fotos und Kerzen errichtet. Ich treffe dort die Musikhistorikerin Marlies Lübcke, die auch Führungen durch die Münchner Musikgeschichte anbietet. Sie findet, dass Michael und Orlando eigentlich ganz gut zusammenpassen.
Der Michael Jackson ist der Superstar der Gegenwart und Orlando di Lasso war der Superstar der Renaissance. Zu seinen Lebzeiten, also in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, gab es kaum einen berühmteren Komponisten als Orlando di Lasso.
Orlando di Lasso kommt 1556 nach München, aber er ist so berühmt, dass seine Musik an vielen europäischen Höfen aufgeführt wird, praktisch alles Vokalmusik. Man versucht auch, ihn mehrmals abzuwerben, aber Orlando di Lasso bleibt bis zu seinem Tod, also fast 40 Jahre, am Hof des bayerischen Herzogs Albrecht V., der ein großer Kunst- und Musikliebhaber ist.
Wir sind in der Renaissance, 16. Jahrhundert, und das ist die Zeit, wo die europäischen Höfe, eben auch hier die Deutschen, die Musik entdecken für sich als Repräsentationsmittel. Und es beginnt ein regelrechter Wettstreit unter den Höfen, wer hat die besten Musiker und wer hat die besten Sänger vor allen Dingen.
Die Herrscher senden Agenten durch ganz Europa, um die besten Musiker an ihre Höfe zu holen. Herzog Albrechts Headhunter fährt extra nach Antwerpen, damals eine der größten Städte der Welt, um Orlando di Lasso anzuwerben. Der kommt ursprünglich aus Mons und wurde als Kind angeblich 2 oder 3 Mal entführt, wegen seiner fantastischen Stimme. In München macht er dann richtig Karriere.
Ja, er bringt es relativ schnell zum Hofkapellmeister und es gelingt unserem Orlando di Lasso, dieses Ensemble zu einem Ensemble von europäischem Rang wirklich zu formen. Und München wird wirklich, ja heute würden wir sagen, weltberühmt.
So wie König Ludwig I. München 200 Jahre später zur führenden Kunststadt Europas macht. Dabei ist München mit ca. 15.000 Einwohnern damals noch viel kleiner. Orlando di Lasso ist ein echter Kosmopolit, der viel reist. Er spricht Latein, Französisch, Italienisch und dann auch noch Deutsch und hat alle Kompositionsstile der Renaissance drauf. Er kann Tafellieder, Lieder in allen Sprachen und tief religiösen Gesang.
Was die Leute wohl so begeistert hat, das liest man immer auch wieder, das ist diese Art, wie er die Texte in Musik gesetzt hat. Das muss so mitreißend gewesen sein. Für damalige Zeit experimentell, würde man fast sagen. Und die Leute standen wohl alle immer nur da mit offenem Mund und haben, boah, gemacht.
Also im 16. Jahrhundert gibt es in München schon frühkindliche Musikerziehung durch den europäischen Superstar Orlando di Lasso, der am Ende über 2000 Werke schreibt. Mit der Weckinger Regina zeugt er 14 Kinder und kann sich, so wie später die Malerfürsten, ein Haus kaufen. Und zwar am Platzl, gegenüber vom Hofbräuhaus, gleich bei der Orlandostraße. Seine Hofkapelle ist der Vorläufer des Bayerischen Staatsorchesters, das heute in der Oper spielt. In München geht's also richtig los in der Renaissance, gefolgt vom Barock mit Architektur und Oper, in die übrigens nicht nur Mitglieder des Hofs, sondern auch das Volk gehen darf. 1818 wird dann das große Nationaltheater eröffnet, in dem die Bayerische Staatsoper immer noch ist. König Ludwig II., ja, das ist jetzt der Märchenkönig von Schloss Neuschwanstein, ist ein glühender Verehrer und Förderer von Richard Wagner. In seiner Regierungszeit werden in München die Wagner-Opern Tristan und Isolde, die Meistersinger, das Rheingold und die Walküre uraufgeführt. Heute ist die Bayerische Staatsoper ein weltweit führendes Opernhaus. Jeden Sommer findet auf dem Platz vor dem Nationaltheater die Oper für alle unter freiem Himmel statt. Und am Königsplatz gibt's große Klassik-Open-Air-Veranstaltungen. Weitere bekannte Komponisten aus München sind natürlich Richard Strauss und Karl Orff. München hat heute, wie gesagt, mit dem Bayerischen Staatsorchester, den städtischen Münchner Philharmonikern und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks gleich 3 internationale Spitzenorchester. Diese Vielfalt hat nicht nur Tradition, sondern auch politische Gründe, wie Regisseur Christian Stückel ja am Anfang schon gesagt hat. Die Kammerspiele und das Residenztheater haben immer noch die bekanntesten Ensemble. Nur das Volkstheater ist irgendwie nicht mehr ganz unten, sondern ein spannender Dritter in der Runde geworden, mit einem neuen Gebäude.
Ich bin im Münchner Schlachthofviertel, denn da steht das neue Volkstheater, ein backsteinroter Bau mit so großen, runden Fenstern und ja, vielleicht doch einer von aus kultureller Sicht gesehen einer der spannendsten neuen Orte in München. Superschöne Architektur und ich habe auch das Gefühl, wird super angenommen von den Münchnerinnen und Münchnern. Und da bin ich mit dem Intendanten Christian Stückel verabredet. Ja, dann ist gleich die Gabi, die Fotografin.
Hi.
Ja, kaum da treffe ich schon eine Freundin, die Fotografin Gabriela Neb. Und das ist irgendwie typisch. Das Volkstheater ist ein Ort geworden, an dem sich viele Münchner Kreative tummeln. Das liegt unter anderem am großen Innenhof mit Café und Restaurant, wo auch mal eine Band spielen kann. 2021 wurde das neue Haus eröffnet mit seiner gelungenen Architektur. Die ist modern, ein bisschen retro, aber vor allem sehr einladend. Und innen ist natürlich auch alles neu. Nur nicht der Intendant. Christian Stückel ist schon seit 2002 am Volkstheater. Außerdem hat er schon 4-mal die Passionsspiele von Oberammergau geleitet.
Ja, Theater. Was kann und soll Theater auch in einer Stadt wie München Soll das was leisten überhaupt? Für was ist es gut?
Ja gut, es gibt ja eine lange Diskussion, was das Theater kann. Ich glaube, so Schiller hat ganz viel darüber geschrieben, wie weit das Theater eine moralische Anstalt ist. Eigentlich, seit ich Theater mache, ich möchte den Menschen darstellen in seiner ganzen Hässlichkeit, in seiner Freundlichkeit, in dem, was der Mensch ist. Und das ist eigentlich meine einzige Möglichkeit, Theater zu machen. Ich bin nicht jemand, der wo jetzt glaubt, dass wenn da auf der Bühne jemand steht und irgendwie eine Rede hält, die versucht, die Welt zu verändern, dass sie dann durch die Welt verändert. Also ich glaube, das Theater ist dazu da, dass die Leute neigen, dass sie diskutieren, dass sie ihre Diskussionen angeregt werden, dass sie gesagt, ich habe gerade über was gelacht, was eigentlich ganz gruselig war, aber dass man das diskutiert und dafür ist das Theater da.
Diese Haltung ist typisch für Stückel. Er will nicht belehren, sondern zum Nachdenken anregen. Diese Philosophie zieht sich durch seine gesamte Arbeit, sowohl als Intendant und Regisseur in München als auch in seinem Heimatort Oberammergau, wo er immer noch lebt und 2030 zum 5. Mal die berühmtesten Passionsspiele der Welt leiten wird. Die finden dort alle 10 Jahre statt, zum ersten Mal 1633. Und wer zur Spielzeit in der Nähe ist, der sollte sich das nicht entgehen lassen. Egal, ob man gläubig ist oder nicht. Wer da mal war, wird es nicht vergessen. Und das liegt auch daran, wie Stückel die Passion inszeniert und modernisiert hat. Beim ersten Mal, 1990, ist er gerade 24 Jahre alt und somit der jüngste Regisseur in der Geschichte der Passionsspiele. Da waren die Oberammergauer mutig. Stückel, der junge Rebell, der ein paar Jahre zuvor noch gegen die WAA in Wackersdorf demonstriert hat, mit Stoppt Strauß Aufnäher. Gemeint ist der damalige Ministerpräsident Franz Josef Strauß. Und das im konservativen Bayern.
Oberammergau war immer so eigentlich zwei große Lager, die um die Reform oder um den Erhalt des Passionsspiels. Ich war immer bei den Reformer und auf der anderen Seite waren die Konservativen. Und natürlich liegt bei immer in diesem Kampf zwischen dem Konservativen, das man ja in Teilen auch mag und wo man sagt, in Teilen hat es ja auch was, und dem Reformerischen. Aber wenn du am Theater arbeitest, du musst eigentlich offen sein, du musst frei sein, sonst geht's gar nicht.
Vielleicht ist das Geheimnis seines Erfolgs, dass er beides kann, Tradition und Moderne. Als er das Münchner Volkstheater 2002 übernimmt, steht das kurz vor dem Ende. Stückel bekommt nur einen Vertrag mit Ausstiegsklausel. Falls das Theater nicht aus der Verlustzone kommt, kann die Stadt ihm nach 2 Jahren kündigen und das Haus schließen.
Die Ansage war, entweder du kriegst es aus dem defizitären Bereich heraus oder wir machen es zu. Und das ist erst einmal schon mal ganz gut gelungen. Und ich habe vor 20 Jahren gesagt, wir brauchen ein Podium für junge Leute. Also ich muss jungen Schauspielern, jungen Regisseuren, ich muss das Etablierte, was die anderen zwar machen, nachmachen. Da komme ich dann sowieso nicht nach, ich kann die Gagen gar nicht zahlen, sondern ich bin ein Podium für den Nachwuchs. Und das haben wir angefangen, dass wir quasi unser Festival Radikal Jung, das es seit 20 Jahren gibt. Bis heute bin ich immer der älteste Regisseur im Haus. Ich versuche, junge Regisseure da anzulocken, auch welche, die noch nicht so etabliert sind. Jedes Jahr fahre ich umeinander, versuche, die besten jungen Schauspieler zu kriegen. Wenn da junge Leute auf der Bühne stehen, wenn junge Leute erzählen, wenn junge Leute was machen, die ziehen auch automatisch junges Publikum. Wir haben auch dadurch das jüngste Publikum in der Stadt von den 3 Theatern.
Das Festival Radikal Jung ist mittlerweile deutschlandweit bekannt und ein Sprungbrett für Nachwuchstalente. Viele der dort geförderten Regisseure wie Bastian Kraft, Ersan Montag oder Anta Helena Recke haben inzwischen steile Karrieren hingelegt. Aber Stückels größter Erfolg ist sicher das neue Theatergebäude. Denn es gelingt ihm, die Stadt zu überzeugen.
Und mir ist es auf eigenartige Weise, ich weiß nicht wie, gelungen, eigentlich den gesamten Stadtrat hinter mich zu kriegen. Und wir haben dann nach einem Platz gesucht, man hat verschiedenste Plätze gehabt. Das, wo wir jetzt sind, das ist eigentlich, weil da der alte Schlachthof ist, da gab es gar keinen Bebauungsplan dafür. Aber ich habe gesagt, das ist ein guter Ort, weil das noch zentrumsnah ist und du fährst ins Theater rein und nicht irgendwo nach Freimann raus oder so. Also du musst in der Stadt das Theater haben. Und ja, und das irgendwie alles gut gelaufen irgendwie die letzten Jahre.
Ja, und wieder war es der Stadt halt wichtig, einen Ort für ein junges, ein Nachwuchspublikum zu haben. Meiner Meinung nach ein entscheidender Grund, warum München ein so großes Angebot hat. Meine andere Theorie, meine München-Formel, die kennt ihr ja vielleicht schon aus einer der anderen Podcast-Folgen, nämlich Tradition mal Modernisierung plus Qualität ergibt maximalen Genuss.
Also eine Sache wo ich denke, dass die Münchner vielleicht ganz gut drin sehen. Und da würde mich deine Einschätzung doch interessieren, dass sie auf der einen Seite gewisse Traditionen bewahren und die dann aber doch so gut modernisieren, auch mit einem hohen Anspruch, dass da am Schluss was rauskommt, was dann eigentlich meistens dem Genuss dient. Wie siehst du das, diese Spannung zwischen einer gewissen, ja, Zurückhaltung, nicht zu neu, aber dann irgendwie doch? Wo siehst du da das Münchner Publikum?
Ja, ich kriege es eigentlich am meisten im Theater mit, dass man eigentlich denkt, das Münchner Publikum ist sehr konservativ und man merkt aber dann, man kann ganz viel machen. Also die sind bereit für ganz vieles, das sind eigentlich offene Leute. Die haben erst einmal in der Wirkung, hat man das Gefühl, die wissen, wo sie stehen, aber die wissen, wer sie sind.
Und da ist dann vielleicht Schluss. Die Münchnerinnen und Münchner sind selbstbewusst. Wer sie belehrt oder ihnen das Gefühl gibt, sie seien provinziell und man müsste ihnen erstmal eine frische Kur verpassen, kommt nicht gut an.
Weil sie eigentlich schon sich als Weltstadt empfinden und wir sind zwar konservativer, aber eigentlich, ich merke es im Theater, die Leute sind extrem bereit, die Sachen mitzugehen.
Warum ich euch jetzt die Geschichte des Volkstheaters so ausführlich erzählt habe? Weil ich finde, dass man daran ganz gut sehen kann, unter welchen Umständen man in München etwas Neues auf die Beine stellen kann. Die anderen 7 Theater und über 50 privaten Bühnen haben natürlich auch einiges zu bieten. Aber das Volkstheater mag ich gerade sehr gerne, weil es mit seinem Programm und seiner Architektur einerseits ein Wohlfühlort ist und andererseits ein Diskussionsraum und ein Sprungbrett für junge Talente. Und diese gute Verbindung aus Alt und Neu, die macht halt München auch ein bisschen aus. Egal, ob jetzt Theater, Museen, Musik oder all die anderen Dinge. München liebt den Genuss. Das ist auch Sir Simon Rattle schon aufgefallen.
The relaxed, laid-back, friendly manner of Munich is something I really treasure. As well as these centuries-long commitment to arts and culture. Food, wine, the finest things in life. What a wonderful city.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Audiofreund im Auftrag von Einfach München. Redaktion Nansen und Picard. Die Musik stammt von G-Rack und den Lattlack-Schwestern. Die Stücke von Orlando Di Lasso haben gesungen. Das Collegium Vocale Gent unter der Leitung von Philippe Erwege. The Talus Scholars unter Peter Phillips und die Singphoniker aus München. Und der erste Satz aus Mozarts 40. Symphonie, das war natürlich Sir Simon Rattle mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Mein Name ist Flo Scheirer. Vielen Dank fürs Zuhören. Servus.